Gut, dann begrüße ich den Herrn Gnas hier bei SHK Tachlis vor der Kamera, aber in Wirklichkeit sind wir in Lingen, hier an der Hauptverwaltung der Emco Group. Und Herr Gnas hat sich heute zu einem Interview bereit erklärt. Herr Gnas ist geschäftsführender Gesellschafter der Gruppe und seit nicht allzu langer Zeit jetzt auch Geschäftsführer des Badbereiches.
Ja, Geschäftsführer bin ich schon lange, auch im Badbereich, aber nicht operativ. Das hat sich gewandelt zum Ende des letzten Jahres.
Okay. Steigen wir mal mit dem Badbereich ein, Herr Gnas. Emco Bad ist ja eine Premium-Marke, soweit ich das verstehe. Wie behaupten Sie die Marke in diesem preissensiblen Markt, hart umkämpften Markt mittlerweile, was Accessoires im Badezimmer anbetrifft?
Ja, also zum einen möchte ich das bestätigen, wir sehen uns als Premium-Marke. Und was sind die wichtigen Voraussetzungen? Das ist natürlich eine Top-Qualität, ich denke, da darf es keinen Zweifel geben, aber auch ein Top-Design. Wir bedienen uns hier durchaus internationaler, renommierter Designer, die für uns entsprechende Entwürfe machen und uns auf diese Art und Weise auch hoffentlich immer auf der Höhe des Zeitgeistes haben. Ja, Zeitgeist, bei dem, was unsere Produkte kaufen, müssen die schon ein bisschen länger in ihrer Formsprache überdauern als das, was gerade Zeitgeist ist. Das sind die Voraussetzungen, die geschaffen sein müssen. Bislang haben wir das eigentlich immer recht erfolgreich auch umsetzen können und sehen das auch weiterhin als das Ziel an, zeitlos zu bleiben, qualitativ hochwertig und ohne Schnörkel.
Trotzdem ist der Markt hart umkämpft. Ja, also wir haben eine hohe, große Konkurrenz. Ich könnte jetzt sich Namen nennen, das spreche ich mir jetzt mal aus, die aber auch im Premium-Bereich aktiv sind. Wie behaupten Sie sich da auch preislich?
Ja. Gut, wir kennen natürlich die Wettbewerber. Preislich sich zu behaupten, das ist immer so eine Herausforderung, die nicht allein in unserer Hoheit liegt. Ich sage mal, der Markt macht die Preise. Und wir müssen sehen, dass wir mit unseren Produkten eine Klientel ansprechen, die bereit ist, das aufzuwenden, was wir an Preis benötigen. Wir müssen uns aber auch immer nach der Decke strecken. Das heißt, nur weil wir uns für Premium halten und unsere Produkte toll finden, verkaufen die sich nicht von alleine. Also es ist eine Frage von Preis, Leistung und natürlich von Präsenz. Also ganz wichtig ist ja, dass wir sichtbar bleiben, dass wir als kleiner Mittelständler, dass es uns gelingt, dass die Kunden uns wiederfinden, dass sie auch unser Produkt als ein hochwertiges erkennen. Das geht ausschließlich über die Ausstellung, über entsprechende Werbung, die geschaltet werden muss, über die sozialen Medien, all diese Instrumente, die man heute spielen muss, damit der Kunde, der am Ende des Tages unser Produkt gerne an der Wand im Badezimmer sehen möchte, auch das Gefühl hat, jawohl, ich kaufe hier etwas, das mich persönlich repräsentiert.
Okay, jetzt sagten Sie ja im Eingangsgespräch, dass Sie in der Gruppe eigentlich über alle Bereiche hinweg wachsen. Bad ist ein bisschen schwieriger im Moment. Jetzt habe ich ja bei Recherchen gefunden, dass 22 Ihre Planzahlen über den tatsächlichen Zahlen lagen, die Sie nachher erwirtschaftet haben. Sie liegen ja irgendwie in der Gruppe, glaube ich, so bei 150, 155 Millionen. Was sind die Ursachen gewesen dafür und wie ist die aktuelle Situation?
Naja, die Ursachen sind natürlich, ich will jetzt nicht die Nachrichtenlage runterbeten, aber wir haben noch in Corona-Zeiten 2021 deutlich unsere Planzahlen übertroffen. Insbesondere auch im Ergebnis und mit dem Ausbruch des Krieges im Jahr 2022 haben wir im deutschen Markt doch einen starken Einbruch erlebt. Wir waren noch im ersten Quartal 2022 deutlich oberhalb unserer Planung und auch oberhalb des Vorjahres, als dann der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist mit all den Folgen, sprich der extremen Verteuerung, die wir an der Tanksäule ablesen konnten, als der Diesel plötzlich über 2 Euro kostete, haben wir eine spürbare Kaufzurückhaltung im deutschen Markt feststellen müssen. Im deutschen Markt stärker als in anderen Märkten, in denen wir tätig sind. Und das hat sich dann über das Jahr auch stark fortgesetzt. Gleichzeitig haben wir eine Verteuerung der Materialpreise erlebt. Wenn Sie also gerade die wichtigen Materialien anschauen, die uns betreffen, Aluminium, Messing, Kupfer, auch Chrom und Zusätze, haben sich in den Preisen teils verdreifacht, auch Kunststoffpreise sind durchs Dach gegangen. Gleichzeitig konnten wir das an unsere Kunden so nicht weitergeben. Es gibt Preisübergangsklauseln in den Verträgen, was einfach bedeutet, dass wir in dem Jahr von zwei wirklich schwierigen Konstellationen getroffen wurden. Ein Einbruch auf der Nachfrageseite, eine Verteuerung auf der Herstellungsseite und eine deutliche Verzögerung in der Weitergabe dieser Kosten in Form von Preiserhöhungen in das darauffolgende Jahr. Das hat insgesamt unseren Plan mal komplett umgeworfen. Ich habe aber auch nicht mit dem Kriegsausbruch im Februar 2022 in der Ukraine gerechnet, muss ich Ihnen deutlich sagen. Hätten wir es vorausgeschaut, hätten wir anders geplant. Und im Nachhinein sind natürlich dann die Konsequenzen daraus erwachsen, mit denen wir unterschiedlich erfolgreich auch haben umgehen können.
Wobei Sie ordentlich die Preise mit angezogen haben, soweit ich das rekonstruieren kann, gehörten Sie immer dazu.
Ja, nicht im Sanitärbereich. Tatsächlich dort, wo man Preiserhöhungen durchsetzen konnte, haben wir das natürlich gemacht. Der Sanitärbereich hatte ja eher ein bisschen so Sondereffekte. Also die Materialpreiserhöhungen haben uns alle getroffen. Die Störungen in der Supply Chain haben uns alle getroffen. Containerpreise, die auf 15.000, 20.000 Dollar hochgegangen sind, die heute wieder bei 3.500 liegen. Das hat natürlich besonders stark dort gewirkt und die Gesetzgebung, die dann stattgefunden hat. Ich meine, wir haben ja auf die Energiepreiserhöhung dann auch entsprechende Gesetzgebungen gehabt. Die Wärmewende, die Heizungswende, alles das wurde eingeleitet, was eigentlich eine Sonderkonjunktur ausgelöst hat, von der insbesondere, wenn ich mir das SHK anschaue, da haben H und K besonders profitiert und S im Renovierungsbereich ist sehr stark zurückgefallen. Das hat im Grunde das Thema von Preiserhöhungen sehr, sehr schwierig gemacht. Nicht nur für uns, für die ganze Branche. Sodass wir da eigentlich, ich muss sagen, da hat die Sanitär vor der Wand nochmal eine besonders kritische Konstellation durchlaufen müssen.
Ist das auch der Grund für die Rendite 0,7%?
Ja.
Ja, weil das ist schon für den Hersteller sehr gering.
Naja,
980.000 Gewinn war das, glaube ich. Ne?
Ja, da müssen Sie unterscheiden zwischen dem Konzerngewinn und zwischen dem Betriebsergebnis.
Okay. Aber die Rendite war schon sehr gering.
Ja, ja. Wir haben ein wirklich gutes Betriebsergebnis erwirtschaftet. Wir haben aber auch sehr hohe Entwicklungskosten. Und wir haben auch sehr, sehr viel investiert ins Unternehmen. Also unter anderem haben wir ein komplett neues Werk in China gebaut. Wir haben sehr stark in die Automatisierung, Rationalisierung unserer deutschen und tschechischen Werke investiert, was am Ende des Tages sich im Ergebnis niederschlägt.
Natürlich.
Aber ich will das nicht kleinreden. Ja. Nur wir haben halt das Glück, dass wir zwei von drei Geschäftsbereichen waren sehr erfolgreich und haben gute Gewinne eingespielt. Ja. Und einer, nämlich leider der Sanitärbereich, hat sich in eine Verlustzone begeben. Und das hat natürlich ein Stück weit die Gewinne der anderen auch kompensiert.
Wie groß ist der Sanitärbereich in der Henkel-Gruppe?
Ja, jetzt berichten wir keine Einzelergebnisse aus den Geschäftsbereichen. Was ich Ihnen aber sagen kann, ist, dass der Anteil des Sanitärbereiches am Gesamtumsatz weniger als ein Drittel ist.
Weniger als ein Drittel?
Weniger als ein Drittel. Also der Sanitärbereich
der ist innerhalb der Stärkste sind die Matten.
Ne? Ja. Novus Dahle, die haben immer noch einen kleinen Vorsprung vor den Eingangsmatten. Die liefern sich ein gewisses Kopf-an-Kopf-Rennen mit Vorsprung von Novus Dahle und dann mit einem doch signifikanten Unterschied folgt erst Emcobat.
Also die können ihr Geschäft auf mehrere Beine also das Risiko verteilen.
Das ist,
ne? Ist ja ein Vorteil. Ne? Ja. Wie hat sich denn die aktuelle, also die 24er, nennen Sie 24er Zahlen, Umsatzzahlen?
Nein, noch nicht. Also wir haben den Jahresabschluss noch nicht komplettiert.
Können Sie denn Tendenzen verraten?
Ja, wir haben im Umsatz in der Gruppe ein Wachstum generieren können, ein leichtes Wachstum gegenüber Vorjahr. Allerdings hat der Sanitärbereich noch einmal deutlich, sehr deutlich die Planungen in Umsatz und Ergebnis verfehlt, sodass auch das Ergebnis 24 belastet ist aus der negativen Situation von Emcobat.
Jetzt muss man natürlich wissen, fairnesshalber wissen, 24 war für die ganze Sani SH Branche ein sehr, sehr, sehr schwieriges Jahr mit insgesamt die Haustechnik im Handel hat ja knapp 14% verloren, so ja. Das in Erinnerung. Ja. Ja. Wie sind denn die Inhaberverhältnisse im Moment bei Ihnen? Also Sie sind ja Gesellschafter. Gibt es weitere Gesellschafter außer
ja.
Ihnen?
Ja. Wer? Die Familie Müller, das sind...
die gibt es tatsächlich noch.
Ja, ja, natürlich. Okay. Also, ja. Das ist die Erbengeneration. Ja. Wir sind ja in den vergangenen 15 Jahren zweimal durch einen Erbschaftsprozess gegangen und heute gehört die Firma zur überwältigenden Mehrheit den Geschwistern Frau Stefanie Müller-Rosso als Hauptgesellschafterin und Frau Christina Vornberger ebenfalls als Großgesellschafterin und ich als geschäftsführender Gesellschafter mit einem, ja, im Vergleich zu den beiden doch sehr, sehr überschaubaren Anteil.
Okay. Warum musste Herr Kleber gehen nach knapp einem Jahrzehnt?
Ja, nach knapp einem Jahrzehnt. Der Michael Kleber hat uns durch eine gute Wachstumsphase gerade im deutschen Markt sehr erfolgreich begleitet. Und wir haben allerdings dann nach 21, wie ich vorhin ausführte, auch starke Rückschläge erlebt. Wir haben Maßnahmen ergriffen, wir haben uns neue Ziele gesetzt, Strategien entwickelt, die aber dann nicht verfangen haben, sodass ich schlussendlich im letzten Quartal des vergangenen Jahres die Entscheidung getroffen habe, das Unternehmen einer Restrukturierung, einer Reorganisation zu unterziehen und dabei auch natürlich eine wirkliche Veränderung herbeiführen muss. Und in diesem Zusammenhang haben wir uns entschlossen, auch die Führung neu zu besetzen. Jetzt ist die Führung nicht ganz neu. Ich habe sie übernommen. Ich bin jetzt operativ verantwortlich. Ich halte das aber auch für eine Grundlage dessen, damit wir mit diesem Geschäftsbereich die Änderungen durchführen, die wir gerne wollen. Und ich danach die Führung des Unternehmens auch wieder an eine Geschäftsführung übergebe, die auf dieser Basis erfolgreich wirtschaften kann. Manchmal ist es einfach notwendig, dass man einen Strategiewandel sehr radikal einleitet und das ist dann eben auch mit personellen Konsequenzen.
Aber das wird dann wieder ein externer werden, oder?
Darüber ist die Entscheidung noch nicht gefallen. Wie gesagt, wir sind mitten im Prozess. Ich habe ein super Team, also Sie können sich vorstellen, dass ich jetzt nicht Fulltime MQBAT leiten kann.
Okay.
Aber ich habe da eine erste, zweite Ebene in diesem Unternehmen, die sehr erfahren ist, die strotzt vor Energie und Motivation. Und wir sehen auch tatsächlich einen Aufschwung. Also MQBAT hat in den vergangenen 4 Monaten eine positive Entwicklung genommen. Ich bin darüber sehr froh. Wir sind jetzt noch nicht über den Berg, das wäre vermessen zu sagen. Aber insgesamt gibt es guten Anlass für Optimismus. Und jetzt werden wir erstmal den Menschen auch die Chance geben, sich um ihre Ideen umzusetzen, die wir dort haben.
Ja, aber jetzt wird ja spannend, was Sie angesprochen haben. Was muss denn geändert werden, genau? Ja. Also wenn Sie so Maßnahmen einleiten. Ne? Sie haben ja auch mit dem Herrn Bender, haben Sie ja auch einen Restrukturierer mit ins Boot geholt. Externe können sowas ja oft unbefangener vollziehen als interne. Was genau hat Sie gestört?
Da haben Sie völlig recht. Und darum war es uns auch wichtig, einen Blick von außen auf uns zu werfen. Denn das ist dann durchaus ungefilterter und man kann Schwachstellen viel besser erkennen und natürlich auch andere Lösungsszenarien anbieten. Wir alle sind gefangen in dem Umfeld, in dem wir jeden Tag unseren Job machen. Ja, was muss geändert werden?
Darf ich Ihnen ein bisschen helfen? Bitte. Also so Hierarchiestrukturen, veraltete Hierarchiestrukturen, veraltete Kommunikationswege. Das ist so das, was mir gesagt wurde, was bei EMCO auf der Agenda steht. Man will sich mehr öffnen.
Ja, jetzt muss ich sagen, veraltete Strukturen. Michael Kleber war der jüngste Geschäftsführer, den wir hier haben. Und,
das hat aber nichts mit den Strukturen zu tun, wie man miteinander kommuniziert.
Möglicherweise. Und, ja. Also ich glaube schon, ich möchte die Kommunikationsstrukturen gerade im Geschäftsbereich MQBAT wieder offener gestalten. Ich wünsche mir da einen deutlich stärkeren Team-Approach, auch eine kritische Auseinandersetzung mit den Herausforderungen, aber auch eine Transparenz und Mitnahme aller Beteiligten. Ich möchte, dass jeder, vom Außendienstler bis zum Sachbearbeiter, weiß, welche Ziele wir verfolgen, welche Probleme wir zu meistern haben Und welche Langzeitziele wir eigentlich haben.
Welche das verfolgen ist, wir denn? Welche
ja,
Ziele
ich, verfolgen wir Ich möchte Ihnen ja. sagen, ich glaube, das ist eine ja. Problematik mhm. von uns bei MCOBAT im Vergleich zu meinen anderen mhm. Geschäftsbereichen darin liegt, dass wir uns in eine extreme Abhängigkeit zum deutschen Markt begeben haben. Mhm. Und der deutsche Markt ist natürlich in der Sanitärwelt ist die große Nummer, mhm. aber wenn Deutschland hustet, hat MCO-Grippe, zumindest mhm. im Sanitärbereich. Mhm. Und da haben wir es vernachlässigt, unser Auslandsgeschäft auszubauen oder wenigstens auf dem Stand zu halten, wo wir es hatten. Da wird jetzt ein großer Schwerpunkt drin gelegt zu sehen sein, dass wir unser Auslandsgeschäft wieder verstärken, dass wir dort wieder den Weg finden, auch an Märkten teilzunehmen, die möglicherweise dann gut laufen, wenn andere eine gewisse Schwäche haben. Die Risikoverteilung muss passen. Dann brauchen wir eine Produktwelt, die zeitgemäß ist. Es muss jetzt nicht nur mir gefallen, es muss dem Konsumenten gefallen. Auch dort, glaube ich, haben wir über ein,
da
zwei Jahre
gefunden. Sagt man, da haben Sie Nachholbedarf.
Ja.
Also man sagt über Sie, MCO macht tolle Produkte, ja. aber Sie sind nicht mehr zeitgemäß zum Teil.
Ich glaube, dass unsere Formensprache sehr zeitgemäß ist, weil zeitlos. Aber dass wir in den Oberflächen einfach gewisse Trends nicht mitgegangen sind. Ja, wir haben es auch auf der ISH jetzt gerade gesehen. Sie haben die entsprechenden Oberflächen an den Armaturen, sei es Edelstahl gebürstet, Messing gebürstet, Kupfer, selbst Messing Hochglanz habe ich gesehen, was eine Zeit lang ja total verpönt gewesen ist. Das hatten wir nicht, jetzt haben wir es. Also seit der ISH haben wir diese Materialien verfügbar. Wir werden sie jetzt auf den entsprechenden Regionalmessen auch auf unseren Ständen zeigen. Wir werden sie in die Ausstellungen bringen. Wir müssen an unseren Möbeln zeitgemäße Oberflächen haben. So schön matt-schwarz und matt-weiß ja ist, ist es halt nicht, im Moment ist es nicht mehrheitskompatibel. Und das sind einfache Sachen. Ich meine, es ist unsere eigene Schreinerei, die diese Oberflächen erstellt. Es ist unsere eigene Oberflächenveredelung, die so etwas herstellt. Und da steckt ein Stück weit auch meine Kritik, dass wir uns da sehr, ich würde sagen, gegen einen Markttrend gestemmt haben, unnötigerweise, und damit vielleicht auch ein bisschen das Image von MCO belastet haben, dass wir plötzlich als sehr konservativ und verstaubt gelten, obwohl das tatsächlich eigentlich nie der Ruf gewesen ist, den wir transportiert haben.
Die
das
Farbe kommt ja zurück ins Badezimmer.
Ja. Yep.
Das konnte man auch auf der ISH gut beobachten.
Ja.
Warum waren Sie nicht auf der ISH?
Das war eine bewusste Entscheidung. Also zum einen, ich glaube, nach Corona war die erste ISH eine Veranstaltung, die viele mal so zum Testen genommen haben und die nicht so durchschlagend erfolgreich gewesen ist, wie wir sie uns alle gewünscht hatten. Dann begann diese Krise, ich habe es gesagt, 22 war bereits das erste Jahr, was uns als Accessoire- und Lichtspiegelschrankhersteller sehr enttäuscht hatte. Und dann wollten wir mal abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Und wir haben bewusst die ISH ausgelassen, sind aber auf einer Vielzahl von Hausmessen und Regionalmessen vertreten, als Gegengewicht dazu. Und der Besuch der ISH dieses Jahr hat mir durchaus auch wieder einen Mut oder eine Gewissheit verschafft, dass wir auch in Zukunft wieder auf der ISH ausgestellt sein werden. Der Rahmen wird sicher ein anderer sein, als wir ihn vor Corona hatten. Also dass wir uns an diesem Wettbewerb der Eitelkeiten da in dem Maß beteiligen werden, wie wir es vorher hatten, da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir es nicht tun werden.
Okay. Wir sprachen im Vorgespräch über Herrn Pieper.
Ja.
Ganz kurz, Herr Pieper ist ein Urgestein der Branche gewesen, ein faszinierender Vertriebsleiter. Und der Schwiegersohn von Herrn Pieper,
Jörg
Zerhusen, der war ja auch eine lange Zeit, der hatte den Job ja quasi übernommen von Herrn Pieper. Der ist Stickum verschwunden, in eine Gruppe aufgegangen. So.
Ja, Stickum wahrscheinlich für die SHK.
Ah ja, man hat sich aber immer gefragt, was ist da passiert? Ja,
mich hat keiner gefragt, ich hätte es gerne gesagt.
Das tue ich jetzt.
Ja, wir haben einen neuen Geschäftsbereich eröffnet bei uns im Haus, die MCO Technical Services. Da geht es darum, dass wir unsere Technologien, die wir ja bislang ausschließlich für Inhouse-Produktionen verwendet haben, auch einem erweiterten Markt zugänglich machen wollen. Auslöser waren die gestörten Supply Chains, die wir erlebt haben während und nach Corona und auch ein großer Nachfragebedarf. Und derjenige, der das als Geschäftsbereichsleiter bzw. als Spartenleiter
übernehmen konnte, musste jemand sein, der aus dem Haus kommt, musste jemand sein, der die Technologien 1:1 kennt und der eine starke Kunden- und Marktaffinität hat. Und da hat sich Herr Zerhusen bereit erklärt, diese Herausforderung zu übernehmen. Und er hat das Vertrauen von uns, dass er das aufbauen kann. Mhm. Und seitdem ist er dort tätig. Also das war
also der eher, fällt nicht in dieses Raster rein, auch Umstrukturierung, neue Gesichter und so.
Nein. Das war tatsächlich eine rein firmeninterne strategische Entscheidung und eine Notwendigkeit, die Stelle zu besetzen. Er ist nach wie vor Prokurist im Haus, also das war in keinem Fall irgendwie ein Degradieren oder so etwas.
Wir haben ungefähr, also verbessert, also ich meine, es ist 2 Jahre her gewesen, den Vertrieb von Zierat übernommen und den quasi in Fraß integriert.
Jawohl.
Wie bitte?
Jawohl.
Ja, und Fraß ist ja ihr Direkt-Channel quasi, mit dem sie direkt verkaufen. Emcobat geht über den dreistufigen Vertriebsweg. Vielleicht könnt ihr mich mal aufklären, jetzt genau. Erstmal, welche Rolle spielt Fraß jetzt in dem Konstrukt?
Ja.
Und welche Rolle spielt denn Zierat jetzt noch in ihren Überlegungen? Zierat ist ja insolvent, wie Sie wissen.
Ja.
Man befürchtet, es findet sich kein Investor. Mhm. Wären Sie bereit?
Also wenn wir in Zierat hätten investieren wollen, hätten wir das vor 2 Jahren gemacht.
Mhm.
Es war für mich durchaus deutlich, dass die Firma Zierat sich in einem sehr, sehr schwierigen Fahrwasser befunden hat. Andererseits waren die Produkte Zierats für uns sehr komplementär, sowohl zum EMCO als auch zum Frasco-Programm.
Mhm. Mhm.
Und wir haben gesehen, dass Zierat mit den Kosten, die er zu transportieren hat und dem Umsatz, den er in der Lage war zu generieren, keine Perspektive hat. Also haben wir uns überlegt, wenn die Firma Zierat sich aus eigener Kraft sanieren kann, dann müssen sie aber auch auf Kosten verzichten. Also haben wir gesagt, wir können euch vom Vertrieb entlasten, wir übernehmen das, allerdings auch mit allen Rechten und Pflichten, die dazugehören. Das hat die Payroll oder sagen wir mal die G&V bei Zierat deutlich entlastet. Wir haben das Ganze verbinden können mit unseren Frasco-Aktivitäten, auf die gehe ich gleich nochmal ein bisschen näher ein, und haben damit eigentlich eine Grundlage geschaffen, dass in einem wachsenden Markt sich Zierat durchaus auch wieder sehr, sehr positiv entwickelt hätte. Die Firma wäre damit auch wertvoll gewesen
und aber wir hätten sie gekauft.
Hat, ach so, nee, okay. Das war durchaus ein Ziel, dass wir eine gesunde Zierat GmbH auch kaufen. Dafür hätten wir auch einen Kaufpreis entrichtet. Mhm. Aber ein verlustträchtiges Unternehmen in einer schwierigen Zeit an ein verlustbedrohtes Unternehmen heranzuhängen, darin habe ich keine Perspektive gesehen. Mhm. Und darum war das ein eigentlich vielversprechender Weg, wie wir es schaffen, eine Win-Win-Situation sowohl für uns als auch für Günter Zierat zu erzeugen. Mhm. Das hat sich leider nicht eingestellt, aber das war den äußeren Marktbedingungen geschuldet, weniger jetzt irgendwelchen, ja, da hat es keinen speziellen Auslöser gegeben. Aber wie ich schon sagte, darum stand für uns auch eine Akquisition Zierats in dem derzeitigen Stand nicht zur Debatte.
Das ist jetzt auch weiterhin so. Also Sie haben kein Interesse mehr an Zierat
jetzt. Das ist, ich möchte jetzt nicht irgendwie in solche schwebenden Verfahren eingreifen. Mhm. Das ist ja tatsächlich etwas, was die Firma Zierat veröffentlichen muss. Wie stellen die sich auf? Was sind die Konsequenzen daraus? Ich weiß, dass es Interessenten gibt.
Mhm.
Ich bin über den Status nicht informiert, kann ich nicht sagen. Zierat ist im Moment noch ein Zulieferer für uns. Solange also der Insolvenzverwalter den Geschäftsbetrieb fortsetzt, kaufen wir Ware dort. Und es wird davon abhängig sein, wer Zierat übernimmt, da kann ich schon sagen, das werden wir nicht sein, inwiefern das auch weiter ein Zulieferer unseres Hauses sein wird.
Okay, dann Fraß.
Ja.
Die Rolle von Fraß.
Ja. Ja. Hm. Wir haben im Jahr 2018, muss es gewesen sein, die Frasco in Nürnberg-Eckental gekauft.
Hm.
Das war ein Spezialist für Spiegel, Kosmetikspiegel, Lichtspiegel in einem gewissen Umfang. 125 Jahre Tradition. Die haben tatsächlich noch eine Reibriemenpresse in ihrer Halle betrieben. Das Werk war um die Presse herum gebaut. Ganz toll, super Museum. Mhm. Aber halt von der, hatte sich aus einer Wettbewerbsfähigkeit verabschiedet. Mhm. Wir haben die Marke übernommen. Frasco war seinerzeit bereits sehr stark zweistufig unterwegs und haben dieses Programm dann ausgeweitet. Frasco hat ein eigenes Programm bekommen, komplett parallel zu Emco, und haben den Kundenstamm von Frasco weiter ausgebaut. Und das war eigentlich auch das Ziel, dass wir...
Kundenstamm heißt Installateure, oder?
Ja, aber das waren in der Hauptsache...
oder Verbände, Installateursverbände.
Ja, ich sage mal, das sind die Installateure, das sind die Handwerker mit einer eigenen Ausstellung, die also auch direkt kaufen, die keine Emco-Waren in ihrer Ausstellung haben, weil es geht nicht darum, dass Frasco Emco ersetzen soll, dass wir eine Kannibalisierung im eigenen Haus betreiben, sondern dass wir die Kunden erreichen, die durchaus zahlreich sind. Da gibt es 2.000-3.000, wir nennen die intern Top-Bäderbauer, die sich da bedienen. Die sind auch in entsprechenden Verbänden organisiert. In diesen Verbänden ist auch Frasco engagiert. Es ist aber eine parallele Welt, die jetzt mit Ausnahme der Nutzung bestimmter Herstellungsverfahren nicht parallel zu Emco zu sehen ist. Eigene Vertriebsmitarbeiter, eigener Außendienst, insofern wirklich auch eine separate Aktivität. Nur wir sehen natürlich, wie sich Märkte verändern. Und wenn wir es nicht schaffen, auch an den Vertriebskanälen und an den Marktsegmenten teilzunehmen, die bereit sind, Produkte unserer Herstellungsfähigkeiten und des entsprechenden Pricings zu kaufen, dann wird es sehr schwierig für uns sein, als kleiner Mittelständler da weiterhin auch eine Überlebensfähigkeit zu generieren. Mhm. Und das war der Weg, den wir mit Frasco gegangen sind, auch bisher eigentlich ja, ganz erfolgreich. Das ist eine kleine Pflanze nach wie vor, die aber durch die Verstärkung mit dem Außendienst Zierrats auch nochmal eine entsprechende Beschleunigung
hat. Wie viele Leute sind das?
Das waren also der Zierrat Außendienst, 4 Mitarbeiter und 2 vom Innendienst, die mit hinzugekommen sind. Okay. Die sitzen auch in Georgsmarienhütte. Das ist natürlich jetzt alles eine relativ schwierige Situation aufgrund der Insolvenz von Zierrat und der ungewissen Zukunftsprognose. Da werden wir auch neu aufbauen müssen.
Jetzt erwähne ich doch mal einen Wettbewerber von Ihnen, die Firma Keuco. Und da sagt man so im Moment, dass die Firma Keuco Ihnen Marktanteile wegnimmt, weil die mit der Produktentwicklung schon weiter sind als Sie. Können Sie das bestätigen? Oder wie ist da Ihr Standpunkt?
Sind wir wahrscheinlich eher Marktbegleiter von Keuco, oder muss man mal die Kirche im Dorf lassen. Wir sind uns unserer Größe durchaus bewusst. Und ich glaube weniger, dass wir an Keuco Kunden oder Marktanteile verloren haben, sondern dass wir uns insgesamt in einem schwierigen Markt bewegen. Und würden Sie, ich kann nicht für Keuco sprechen, ich weiß es nicht, aber würden Sie Keuco fragen, glaube ich, haben die auch schon bessere Zeiten erlebt, als wir das heute haben.
Wahrscheinlich.
Und ich kann allerdings hier sagen, dass wir Keuco wahrscheinlich auch nicht viele Produkte abgenommen haben. Also wir warten alle darauf, dass der wichtigste Markt für uns, nämlich der deutsche Markt, dass der wieder anzieht. Und bis dahin bemühen wir uns, von einem kleineren Kuchen halt aus ausreichend große Stücke abzuschneiden.
Kommen wir nochmal zurück auf Zierrat, aber spannen wir den Bogen mal auch zu anderen Optionen, die sich mitunter in diesem angespannten Markt ergeben könnten. Haben Sie die Kapitaldecke und auch das mögliche Interesse, sollten sich Kandidaten ergeben, die verkaufen wollen, dass sie da zuschlagen würden? Oder haben Sie auch ein Auge da drauf im Moment?
Ja, tatsächlich, aber nicht nur jetzt. Also das ist natürlich immer etwas, was wir verfolgen. Ergeben sich Möglichkeiten für Akquisitionen, für Kooperationen? Man muss ja aber nicht immer, der eine muss den anderen nicht schlucken. Ja, es gibt sehr, sehr gute Beispiele, wo man auch gemeinsame Aktivitäten starten kann und dann erfolgreicher ist. Wir haben ein super Beispiel im eigenen Haus, in einem anderen Geschäftsbereich, wo wir tolle Synergien gezogen haben und sehr, sehr erfolgreich auch gemeinsame Vertriebsgesellschaften betreiben. Mhm. Also wir suchen aber, wir scannen den Markt ständig und würden dann, wenn was Interessantes auftaucht, natürlich auch uns darum kümmern, das zu finanzieren. Firma ist 80 Jahre alt, wir sind komplett in Familienhand, wir haben natürlich Bank, Partner, Hausbanken, mit denen wir arbeiten, aber wir haben jetzt keinen Finanzinvestor oder so etwas an Bord. Insofern reagieren wir sehr unabhängig und wollen das auch bleiben. Das ist übrigens ein Grundsatz, den wir
haben. Wie hoch ist denn Ihre Eigenkapitalquote?
Ja, deutlich über 40%.
Und ja. Die Rendite, die Eigenkapitalrendite?
Alles, was ich Ihnen jetzt sage, ist aus der Luft gegriffen tatsächlich. Und ich glaube, möchte ich auch gar nicht mich zu
äußern. Okay. Abschließende Frage. Wir haben uns ja eben einmal hier rumgeführt durch Ihre Markenvielfalt. Ja. Sehr spannend. Wir haben ja mit Novus ein Unternehmen. Ja. Dann haben Sie mal ein Rollerunternehmen gehabt, davon haben Sie sich getrennt. Ja. Ist ja schon ein Marken-Umbrello, den Sie ja haben. Wie ist denn Ihre DNA, wenn Sie die beschreiben würden? Wo liegt die?
Ja,
oder verzetteln die sich vielleicht auch? Mal provokativ gefragt.
Ja, ich habe vorhin schon was anderes gesagt, wir sind der Albtraum eines Finanzinvestors. Ja, ja. Die wollen immer, sind entweder Technologieführer oder Marktführer oder Preisführer oder was auch immer für ein Führer. Sind wir nicht. Wir sind in drei Nischen zu Hause. Das ist im Bereich Architecture, der Bereich Eingangsmatte. Ich denke, wir sind in Europa Marktführer in diesem speziellen Segment der Bauzulieferindustrie mit unseren Eingangsmatten. Wir sind eine Premium-Marke im Bereich Badezimmer-Accessoires, Licht- und Lichtspiegelschränke. Und wir sind ein Vollsortiment-Anbieter im Bereich Office und Office Live bis hin zu Tools, bis hin zu Power-Tools. Das hat alles eine verbindende Klammer, das ist nämlich unsere Produktion. Wir sind als ursprünglich Metall- und Kunststoffverarbeiter gestartet und all diese Produkte sind aus Metall oder Kunststoff im weitesten Sinne. All diese Produkte fertigen wir im eigenen Haus. Also für uns geht es darum, dass wir in der Kombination einer wirtschaftlichen Auslastung unserer Produktion und einer entsprechenden einer Bedienung eines Marktes erfolgreich sein können. Und das ist im Grunde unsere Strategie, breit aufgestellt im Produktspektrum mit drei Gesellschaften. Das war früher mal eine. Wir haben das aber im Jahr 2000 aufgespalten, um eben in den entsprechenden Segmenten ganz zielgerichtet vorzugehen. Das ist also kein Zufall, dass wir das haben.
Und Sie haben von der,
eine Produktion
von der Müller, Erwin Müller Gesellschaft in die Emco Group umgewandelt.
Das war ja, 2014. Das war 2014, ja. Da haben wir mal einen Workshop gemacht mit Harald Müller. Da haben wir uns mal die Geschäftspolitik für 20 bis 2025 vorgestellt. Was wollen wir eigentlich erreichen? Wie wollen wir wachsen? Wo wollen wir wachsen? Auf welche Art und Weise? Da haben wir festgelegt, dass wir Familienunternehmen sind, dass wir der Region verpflichtet sind, dass wir den Fertigungsstandorten, in denen wir sind, verpflichtet sind, dass wir unabhängig bleiben wollen. All diese Dinge. Und in dem Zusammenhang wollten wir aber auch sagen, wir sind jetzt kein verstaubtes, altmodisches Unternehmen, sondern wir wollten das ein wenig auch nach außen tragen und haben uns von Erwin Müller GmbH umbenannt in Emco Group, weil das auch der Identifikationsfaktor ist. Also wenn Sie nach Lingen kommen, dann weiß jeder, wer Emco ist und keiner, wer Erwin Müller. Außer Sie verwechseln uns mit einer Drogeriekette oder einem Hersteller von Bettwäsche.
Allerletzte Frage, nochmal in den Badbereich zurück. Kurze Antwort, wenn wir mal in die Glaskugel gucken, womit rechnen denn in 2025 bei Emco Bad? Wird es da Zuwachs geben wieder oder werden Sie noch stagnieren müssen? Wovon gehen Sie aus?
Also wenn wir das fortsetzen können, was wir im ersten Quartal erreicht haben, werden wir wachsen. Und das wird auch mit einer positiven Entwicklung verbunden sein. Ich bin Optimist. Ich glaube, dass wir uns derzeit gerade so aufstellen, dass wir auch in einem weiterhin schwierigen Marktumfeld erfolgreicher sein können, als wir es in der Vergangenheit gewesen sind. Darum ja auch die Restrukturierung und die Neuausrichtung. Und da finden wir für Emco Bad unseren Weg, so sieht es jedenfalls derzeit aus, dass wir auch wieder zu alter Stärke aufschließen
können. Wer ist der wichtigste Markt außer Deutschland, den Sie im Visier haben in der Internationalisierung?
Middle East. Wir sind seit vorigem Jahr in Dubai im Design Quarter mit einer eigenen Ausstellung ansässig. Wir haben dort eine sehr, sehr große Nachfrage. Wir haben inzwischen auch signifikante Umsatzsteigerung in diesem Markt erzielen können. Und das wird ein Thema sein, was wir weiter ausbauen. Es gibt aber auch Asien mit einer sehr guten, also Asia Pacific ist die
Region, wie wir sie nennen, das ist Asien außerhalb von China. Wir produzieren zwar in China, aber wir nehmen nicht am chinesischen Markt derzeit aktiv teil. Aber drumherum sehen wir auch gutes Wachstum. Das war stark zurückgegangen über Corona. Werden wir jetzt auch weiter ausbauen und werden von da aus auch neue Ziele, neue Märkte für uns suchen, auf denen wir noch nicht vertreten sind. Da gibt es ja heute auch Möglichkeiten, wie Sie tatsächlich über E-Commerce auch Märkte antesten können, ohne dass Sie schon eine Vertriebsorganisation aufgebaut haben. Das werden jetzt so naheliegende Zielsetzungen sein, um auch Umsatzdefizite, die uns im deutschen Markt entstanden sind, auszugleichen.
Danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.